Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich bin auch Teil von Impact und ich freue mich total, dass wir heute den Gottesdienst gestalten dürfen. Ich freue mich total darüber zu sehen, wie jeder Einzelne eigentlich aus unserer Jugendgruppe irgendwo heute Teil des Gottesdienstes ist. Und ich bin super stolz auf jeden einzelnen Teenie, weil ich echt sagen muss, bin jetzt schon seit ein paar Jahren mit dabei, habe die meisten damals auch Glaubenskurs, in dem Teenie-Glaubenskurs mitbegleitet. Und finde es einfach so cool zu sehen, wie jeder Einzelne sich irgendwie so entwickelt hat, wie jeder Einzelne über die Monate und Jahre einfach die nächsten Schritte gewagt hat. Und ich finde das einfach so schön zu sehen, was Gott mit jedem Einzelnen so von uns macht. Und es ist einfach so cool zu sehen, wie jeder Einzelne einfach so persönlich Schritte gegangen ist. Und Leute, die vielleicht vor ein paar Jahren sich nie getraut hätten, irgendwie auf der Bühne zu stehen, oder die sich nie getraut hätten, etwas anzusagen, jetzt heute hier Moderation übernehmen oder mit im Lobpreis mitspielen. Und ich glaube, das ist einfach so die Schönheit, die Gott nur schenken kann und auch die Entwicklung, die man einfach mit Gott zusammen einfach durchmacht. Wir haben zurzeit bei uns in der Gemeinde eine Predigtreihe. Jetzt sind diese Kartons so ein bisschen durcheinander gebracht worden, ist aber eigentlich gar nicht schlimm. Wir haben nämlich die Predigtreihe Wachsen in die Christusähnlichkeit. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, was kann ich da heute drüber erzählen, beziehungsweise was liegt Gott denn auch so auf dem Herzen, was wir heute Morgen hier so hören wollen. Die Teenies verteilen jetzt einfach so die Snacks und die könnt ihr dann gerne während der Predigt einfach essen. Also fühlt euch da wirklich frei, das ist kein Problem für mich. Das sehe ich ganz entspannt. Ansonsten, wenn die Kinder nicht hinten in den Raum gehen wollen, können sie auch gerne hier einfach bei der Predigt mit dabei sitzen. Ich glaube, das ist auch kein Problem. Wachsen in die Christusähnlichkeit. Da habe ich mich so ein Stück weit gefragt, kann ich da denn wirklich heute Morgen auch alle Leute abholen? Weil in die Christusähnlichkeit zu wachsen, muss man sich ja auch ein Stück weit überhaupt erstmal für ein Leben mit Jesus, für ein Leben mit Gott entschieden haben. Das heißt, man steht irgendwo dann so auf dieser Ebene und wächst dann irgendwo in die Breite und wächst dadurch, dass man einfach so sich für ein Leben mit Jesus, für ein Leben mit Gott entschieden hat. Und der Heilige Geist, das steht ja auch an ganz vielen Stellen in der Bibel, Veränderungen in unserem Herzen und Veränderungen in uns durchführt. Jetzt möchte ich aber nicht erst hier anfangen, weil es vielleicht einfach den einen oder anderen unter uns gibt, der sich noch gar nicht für ein Leben mit Jesus entschieden hat, der vielleicht Jesus auch noch überhaupt nicht kennt, sondern möchte heute Morgen noch mal einen Schritt zurückgehen und hier anfangen, nämlich bei der Entscheidung für Jesus. Und dazu habe ich heute Morgen ein Video mitgebracht. Wir gucken uns das jetzt gleich mal an. Und vielleicht weiß der ein oder andere, um was es sich bei dem Video handelt, beziehungsweise wo dieses Video spielt oder wo es aufgenommen ist. Ihr könnt ja einfach mal schauen, werde dann gleich mal fragen, ob jemand das irgendwie bekannt vorkommt. Genau, kommt irgendjemand dieses Video bekannt vor? Weiß irgendjemand, was auf dem Video zu sehen ist, was da passiert?
Ein wanderndes Haus.
Ein wanderndes Haus. Ja, ist sehr, sehr spannend. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, was das jetzt mit der Entscheidung für ein Leben mit Jesus zu tun hat. Und zwar möchte ich euch da mit hineinnehmen in das, was da auf dem Video passiert. Das ist ein Video, wo ein Zeitraffer zu sehen ist, wie ein Haus von der einen Stelle zur anderen Stelle bewegt wird. Und das ist nicht irgendein Haus, es handelt sich dabei um ein Hotel, um einen Teil eines Hotels. Dieses Video spielt in Berlin, in der Nähe des Potsdamer Platzes. Und es geht um ein sehr bekanntes Hotel aus Berlin, nämlich das Grand Hotel Esplanade. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen noch ein Begriff ist. Das war mal so neben dem Adlon das feinste Hotel in Berlin, eins der besten Hotels Europas. Das Video, was das spielt im März 1996. Dieses Hotel, wie gesagt, war sehr, sehr bekannt und berühmt und ist im Zweiten Weltkrieg damals bei einer Bombardierung fast komplett zerstört worden. Einzelne Teile, wie unter anderem der Kaisersaal, der ist noch erhalten geblieben damals und wurde dann 1989, als die Mauer fiel, wurde dieses Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. Dann kam irgendwann Sony und wollte den Sony Center bauen am Potsdamer Platz und hat ganz große Pläne geschmiedet und hat gemerkt, dass dieses Gebäude, was wir jetzt gerade gesehen haben, da total im Weg steht. Und hat sich einfach mal gedacht, dieses Gebäude machen wir einfach dem Erdboden gleich und bauen da diesen riesen Sony Center hin. Aber dann ist irgendwann rausgekommen, dass dieses Gebäude eben unter Denkmalschutz steht und dass Sony da nicht eben mal ihren Sony Center hinbauen kann. Also hat sich Sony ganz lange überlegt, was können sie tun, was können sie machen. Und sie hätten jetzt entweder dieses Gebäude erhalten können und ihre Pläne mit dem Sony Center begraben können und den etwas kleiner, nicht so ganz pompös bauen können oder hätten ein Stück weiter nach links oder rechts gehen können. Aber Sony hat sich gesagt, wir sind ein Weltkonzern, wir haben ganz viel Geld und wir nehmen noch mehr Geld in die Hand und wir werden dieses Gebäude, den Kaisersaal, von dem Fundament abtrennen, in tagelanger Arbeit, werden dann dieses Gebäude hydraulisch anheben lassen. In 1 Zentimeter pro Minute haben sie das Gebäude angehoben, dann Luftkissen drunter schieben und dann dieses Gebäude Stück für Stück knapp 75 Meter weiter zu bewegen, um es dann später in den Sony Center zu integrieren. Also wer jetzt mal im Sony Center ist, wird diesen Kaisersaal noch sehen können. Und das war eben eine total spektakuläre Lösung. Und das Ganze hat damals 75 Millionen D-Mark gekostet, nur diese Verschiebung. Der Sony Center selber nochmal ungefähr ein 3-4-faches von dem. Und ihr seht, Sony hat sich extrem viel Mühe gegeben, um dieses Gebäude zu erhalten, um dieses Gebäude zu retten. Und der ein oder andere ahnt vielleicht schon so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Und weiß jetzt schon so ein bisschen, warum ich dieses Video gezeigt habe. Zu diesem Kaisersaal gehörte eben auch noch der Veranstaltungssaal. Das sah man jetzt auf diesem Video nicht. Und diesen Veranstaltungssaal hat Sony damals in 500 Teile zerlegen lassen und diese Teile dann an anderer Stelle wieder aufgebaut und zusammengebracht. Diese spektakuläre Aktion, die war damals in Berlin ganz groß in den Medien. Gesehen, so ein paar Leute waren vorne, die haben sich das Ganze angeschaut. Über Tage wurde das Ganze eigentlich so verfolgt in Berlin und es gab immer wieder Herausforderungen und Schwierigkeiten, aber letztendlich hat es Sony, wie gesagt, geschafft. Und ich habe mir so gedacht, als ich das Video gesehen habe und als ich die Geschichte dazu gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, irgendwo sind wir wie dieser Kaisersaal. Jeder einzelne von uns. Und Gott überlegt sich auch oder hat sich damals auch überlegt, mit was für einer spektakulären Aktion er uns retten kann. Jeden einzelnen von uns, ganz persönlich. Und Gott hat eigentlich noch was viel Krasseres gemacht, als Sony damals gemacht hat, um diesen Kaisersaal zu erhalten. Gott hat nämlich seinen einzigen Sohn auf die Erde gesandt und hat ihn für uns sterben lassen. Und ich glaube, dieser Preis, den Sony gezahlt hat, ich glaube, ihr habt das gelesen gehabt, dass diese 75 Millionen Mark ungefähr mit Inflation, die eingerechnet sind, heutzutage so knappe 50 Millionen sind, die sie gezahlt haben für diese Aktion und für die Zerstückelung des anderen Raumes. Und das ist schon eine extrem hohe Summe, die sie da gezahlt haben. Ich glaube, das hätte jetzt nicht unbedingt jeder einfach mal so machen können. Wir sehen ja hier in Barmbek mit dem Einkaufszentrum, dass man doch immer wieder keinen Investor findet, der bereit ist, hier irgendwie 5-6 Millionen zu zahlen. Und Sony war das so wichtig, diesen Sony Center zu bauen, dass sie halt eben auch dafür noch so viel Geld in die Hand genommen haben. Und ich glaube, dass dieses Bild auch noch weiterführend ein Bild ist für das, was Gott mit uns vorhat. Wenn wir nämlich Jesus in unser Leben mit aufnehmen, dann muss Gott auch kommen und uns von unserem alten Fundament lösen. Das war das allererste, was sie dort gemacht haben beim Kaisersaal. Sie haben angefangen, das Fundament zu prüfen und haben angefangen, dieses Gebäude von dem Fundament Stück für Stück zu lösen. Wir persönlich bringen jeder irgendwo eine Vorgeschichte mit, heute hier, wie wir in der Gemeinde sitzen. Wir alle haben Erfahrungen gesammelt, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken, wir kommen aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Familien. Wir bringen alle ganz unterschiedliche Dinge hierhin mit. Und ich glaube, dass Gott, wenn er in unser Leben kommt, uns lösen möchte von diesem Fundament, uns lösen möchte von all den Dingen und Erfahrungen, die wir in unserem Leben gesammelt haben. Gott möchte uns lösen von all den schlechten Erfahrungen, von all den Dingen, die wir in unserem Leben so durchgemacht haben und die uns vielleicht immer wieder beeinflussen bis heute, unsere Entscheidungen beeinflussen, weil wir immer wieder einfach daran zurückdenken, was damals war. Und Gott will uns lösen von diesem Fundament und uns wie diesen Kaisersaal auf ein ganz neues Fundament stellen, auf sein Fundament, auf die Dinge, die er uns in der Bibel verspricht. Er will uns ja ganz neu machen, er will uns erneuern, er will uns die Charaktereigenschaften, die wir in der Bibel sehen, die Jesus so mitbringt, die will er uns schenken. Er wünscht sich für unser Leben, dass wir einen Frieden finden, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir auf dem Fundament bei ihm stehen und deswegen wissen, was wir wert sind. Und ich glaube, das ist was, mit dem wir täglich zu kämpfen haben. Selbst ich mit meiner Entscheidung, die ich für Gott getroffen habe, selbst ich kämpfe immer wieder mit Herausforderungen, selbst ich bringe mein Paket irgendwie so mit. Und ich denke, was einfach ermutigend dabei ist, ist das, was ich ganz am Anfang vom Gottesdienst gesagt habe. So ermutigend ist es zu sehen, wie sich unsere Teenies in den letzten Jahren entwickelt haben. In den letzten 5, 6 Jahren, was die durchgemacht haben und wo sie heute stehen. Und ich glaube, das ist sinnbildlich für uns alle hier in der Gemeinde, dass wir alle auf dem Weg gemeinsam sind und jeder einfach Stück für Stück Erfolge auch in seinem Leben feiert. Und oft sieht man diese Erfolge gar nicht und sieht sie nur, wenn man so ein Stück weit aus der Vogelperspektive darauf schaut. Aber bei unseren Teenies, finde ich, kann man es sehr, sehr gut sehen, das, was sie in den letzten Jahren so mit erlebt haben. Und diesen Sommer hat man auch wieder ganz stark gesehen, was ein starkes Fundament auch sehen dürfen, wie wieder Überschwemmungen. Weise haben wir ja irgendwie in den Nachrichten alle mit ansehen dürfen, wie wieder Überschwemmung in Deutschland da war, wie ganze Häuser weggerissen wurden, weil das Fundament einfach nicht gut war, weil das Fundament nicht mehr getragen hat. Und wir sehen es ja auch in der Bibel bei der Geschichte, wo es darum geht, wer sein Haus auf Felsengrund gebaut hat oder eben auf dem Sand. Und ich wünsche mir das so für unser Leben, dass wir Gott mit reinnehmen und Gott das Fundament gießen lassen. Denn dieses starke Fundament, was uns schützt in Herausforderungen und was uns trägt, das können wir nicht selber uns erarbeiten. Da können wir nicht selber was dazu tun. Da bringt es nichts, einmal die Woche in Gottesdienst zu gehen und zu Impact zu gehen oder in den Hauskreis zu laufen. Ich glaube, das sind alles gute Dinge und wir nehmen da auch überall was mit raus. Aber das Wichtige ist unsere Herzensentscheidung und das ganz Wichtige ist, den Heiligen Geist mit reinzunehmen an der Stelle und zu sagen, ich erlaube dir, Heiliger Geist, dass du mich veränderst und ich wünsche mir das, dass du die Bereiche in meinem Leben ausfüllst, die eben ausgefüllt werden müssen, weil ich ein bestimmtes Paket mitbringe. Ich wünsche mir, dass dieses Fundament sich auch durch jeden einzelnen Bereich in unserem Leben so durchzieht. Ich erlebe das selber immer wieder ganz oft, diese Spannung zwischen sein Christsein-Leben in der Familie, sein Christlein-Leben auf der Arbeit, im Sport oder im Hobby. Und ich wünsche mir das so, dass dieses Fundament, dass diese neuen Eigenschaften, diese neuen Charaktereigenschaften, die Gott uns schenken möchte, dass sich die eben durch unser ganzes Leben durchziehen. Ich glaube, dass es immer wieder eine Herausforderung ist, gerade auf der Arbeit, gerade in der Welt, wo ja so viele andere Maßstäbe da sind, wo so ganz anders gelebt wird und auch ganz andere Erwartungen an jeden Einzelnen von uns da sind, dort so zu leben, wie sich Gott das wünscht. Und auch da ist es immer wieder eine Entscheidung, die wir für uns persönlich treffen wollen oder müssen, dass wir sagen, Mensch Gott, ich wünsche mir das so sehr, dass du mit dabei bist auf der Arbeit. Ich wünsche mir, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe. Ich wünsche mir, dass ich eben nicht mitmache, nicht mitläster, wo andere lästern. Oder ich wünsche mir, dass ich eben die richtigen Entscheidungen treffe in Entscheidungen, die so im Alltag immer wieder anstehen. Und dort ist mir ein Bibelvers ganz wichtig geworden in der Vorbereitung. Und zwar steht er in Epheser 4, den können wir einmal anwerfen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Die Liebe leben. Das ist eine Herausforderung. Ich merke das immer wieder, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, muss ich dazu sagen, wie ich selber ganz, ganz schnell ungeduldig werde, wie ich immer ganz, ganz schnell an meine Grenze rankomme, wo ich eben nicht mehr Liebe lebe, wo ich ungeduldig bin, wo diese Ungeduld dann in Lieblosigkeit umschlägt oder vielleicht auch mal in Unbarmherzigkeit anderen gegenüber, wenn sie Fehler machen. Oder auch mit mir selber, wenn ich Fehler mache, mich dann selber zu verurteilen oder fertig zu machen. Christus ist unser Haupt. Christus ist der, auf den wir als Gemeinde hinweisen wollen und der an erster Stelle hier in der Gemeinde steht. Und wie können wir nun in diese Liebe wachsen und auch diese Liebe täglich leben? Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir haben, die wir hier auch in der Gemeinde haben. Diese Herausforderung oder diese Spannung zwischen einander gern haben, einander Feedback geben, einander hinzuweisen, auch auf Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, zu schauen, wo stehe ich aber einfach auch mal über Dingen, die vielleicht nicht so gut sind, weil es ist auch nicht immer wichtig, alles anzusprechen. Ich glaube, da sind Spannungen da, gerade wo wir hier so eng miteinander irgendwo in der Gemeinde unterwegs sind und wir so viel auch in der Gemeinde miteinander teilen. Ich meine, wir fahren ja auch einmal im Jahr auf Gemeindefreizeit, wo man dann wirklich mal hautnah der ein oder andere eine ganze Woche miteinander irgendwie in einem Haus lebt. Und da sind immer Spannungen da. Und da ist die Frage, wie wir dorthin eintauchen können. Wir schreiben das ja in unserem, schreiben wir doch gar nicht mehr. Ich dachte eigentlich immer, wir haben uns ja mal vorgenommen, irgendwie Familie zu sein. Habe ich jetzt sogar gedacht, dass es hinten mit draufsteht, aber ist gar nicht so. Wir bei Impact kann ich aber sagen, wir haben das für uns in unseren Leitsatz übernommen, dass wir sagen, wir wollen Familie sein. Und da ist immer wieder die Frage, was bedeutet denn Familie? Was macht Familie aus? Jeder von uns kennt ja ganz unterschiedlich Familie. Der eine oder andere, der kennt dieses Wort Familie in einem tollen Zusammenhang. Für ihn ist Familie ein wunderschöner Begriff, weil da Zusammenhalt da ist, weil man gefördert wird in der Familie, weil es Spaß macht, mit der Familie unterwegs zu sein. Man ist in guten Kontakt mit der Familie, selbst noch nach Jahren, wo man vielleicht schon seine eigene Familie hat. Aber andere bringen ja ein ganz anderes Paket mit und kennen vielleicht Familie als einen Ort, wo es immer wieder nur Streit gibt, wo immer wieder Zerrissenheit da ist, wo man sich vielleicht gar nicht unbedingt wohlfühlt, wo man in Familie sich nicht zu Hause fühlt. Und da haben wir als Impactler uns mal überlegt gehabt, was soll für uns Familie ausmachen. Und ein sehr, sehr cooles Beispiel, finde ich, weiß nicht, der eine oder andere von euch hat vielleicht auch darüber gelesen, das war so vor anderthalb, zwei Jahren sehr groß in den Schlagzeilen. Und zwar ging es da so ein bisschen in der Sternzeitung damals um die großen Familienclans. In Bremen, in Berlin, vor allen Dingen in Berlin damals, ging es um diese Familienclans, die so ein bisschen Mafia-Strukturen hatten und die ganz viel im Drogenmilieu, im so Prostitutionsring irgendwo so verankert waren und die als Familien dann damals so ein bisschen aufgedeckt wurden von der Polizei. Das war ganz groß im Stern-Bericht mit drin. Es war so, wurde dann zum Teil auch die Familie vom Stern-Cover genannt. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das, was diese Familie ausmacht? Und ich glaube, ein paar Dinge können wir heute von dieser Familie lernen. Nicht die ganzen Machenschaften, die sie so tun. Das ist alles Mist und das verurteile ich genauso. Aber was wir von dieser Familie lernen dürfen, ist, dass da ein extremer Zusammenhalt in der Familie da ist. In dieser Familie oder in diesen Familien, von denen man gelesen hat, ist das Motto einer für alle, alle für einen, das wird wirklich täglich gelebt. Jeder ist für den anderen da. Das Coole ist auch in diesen Familien, dass jeder irgendwo seinen Platz in der Familie hat. Jeder bringt sich nämlich so mit seinen Begabungen und Eigenschaften in dieser Familie ein. Also das hat man auch damals so in diesem Sternartikel gelesen, dass so jeder irgendwo seine Rolle hatte. Und was eben auch sehr, sehr cool zu sehen war in dieser Familie, dass sie durch dick und dünn gehen. Und eins ihrer Mottos war es, dass sie gesagt haben, wir verlieren niemals, niemals ein schlechtes Wort über einen von unserer Familie außerhalb unserer Familie. Innerhalb der Familie dürfen wir Dinge ansprechen, innerhalb der Familie dürfen wir den Finger auch in die Wunde legen, stand da. Aber außerhalb der Familie werden wir niemals schlecht über einen aus unserer Familie sprechen. Und das hat mich irgendwo angesprochen, weil ich gesagt habe, das ist ein cooles Familienbild, das sind coole Eigenschaften, die ich mir für Impact und auch für unsere Gemeinde hier wünsche. Ich wünsche mir, dass jeder Einzelne hier in der Gemeinde einen Ort findet, wo er mit seinen positiven Dingen, die Gott in ihn hineingelegt hat, mit seinen Begabungen seinen Platz findet. Ich wünsche mir, dass jeder Einzelne von uns hier in der Gemeinde so sein darf, wie er ist, mit Stärken und Schwächen. Ich wünsche mir, dass wir übereinander keine schlechten Worte verlieren. Ich wünsche mir, dass wir nicht hintenrum über Leute schlecht reden. Ich wünsche mir nicht, dass wir nach außen vielleicht über Leute irgendwie komisch denken oder dass wir ja irgendwie blöde über Menschen sprechen, wenn sie selber nicht mit dabei sind. Und ich wünsche mir, dass wir so einen richtig starken Zusammenhalt haben. Wir bei Impact wollen das so leben, dass wir sagen, wir wollen auch unter der Woche aneinander dran sein. Dieser Freitag, den wir haben, der ist immer sehr, sehr cool miteinander, aber das ist eben nur einer von 7 Tagen. Und ich wünsche mir das auch so für uns als Gemeinde, dass wir eben schauen und sehen, Mensch, der Person geht's gerade nicht so gut. Ich sehe da an, die hat irgendwie ein Problem. Und dann nicht denken, jetzt wird es vielleicht herausfordernd für mich, will eigentlich nur den Gottesdienst genießen. Und wenn ich sie jetzt anspreche, dann habe ich irgendwie ein langes Gespräch am Hals und eigentlich wollte ich nachher auch irgendwie relativ schnell nach Hause, sondern dass wir sagen, wir sind hier eine Familie. Und wenn es dem einen schlecht geht, dann gehe ich auf diese Person zu und dann frage ich, wo ich unterstützen kann. Und dann möchte ich mit der Person beten, damit es bergauf geht, damit es besser läuft. Und dann wünsche ich mir auch, dass wir unter der Woche fragen, Mensch, wie läuft es denn mittlerweile? Geht es dir jetzt schon besser? Oder wenn ich höre, dass einer meiner Teams eine Herausforderung unter der Woche hat, weil er vielleicht eine krasse Arbeit schreibt und irgendwie das Gefühl hat, er kommt da einfach nicht gut weiter und er kann das einfach nicht gut, dann finde ich das immer so schön zu sehen, wie wir als Kleingruppe oder als Impact dann auch unter der Woche an den Teenies dran sein wollen und gegenseitig fragen wollen, Mensch, wie war's? Ich habe für dich gebetet, ich habe an dich gedacht oder bevor die Klausur losgeht, einmal noch mal kurz schreiben, Mensch, ich wünsche dir Gottes Segen, ich denke an dich, du packst das. Und das ist ein ganz anderes Miteinander. Das ist so ein bisschen das, was, vielleicht kann das nicht jeder nachvollziehen, aber ich komme auch aus dem Sportbereich, Fußballbereich, das ist so ein bisschen dieses Gefühl, was man hat, wenn man zusammen in der Kabine sitzt, sich einander anfeuern, den anderen irgendwie sagen, du packst das, wir brauchen dich. Jeder fühlt sich irgendwie als ein Teil der Gemeinde und das ist so diesen Herzschlag, den ich mir einfach auch für uns wünsche und wo ich merke, dass er schon teilweise wirklich gut da ist und wo wir in verschiedenen Bereichen wirklich einander helfen, unterstützen, füreinander da sind. Aber wo ich denke, da können wir noch viel mehr hinkommen. Da ist diese Familie aus Berlin uns ein Beispiel, wie wir die nächsten Schritte gehen können. Ich glaube, dass der entscheidende Schlüssel hin zu so einer Familie, zu so einer engen Gemeinschaft in Gemeinde nur das Herz von jedem Einzelnen von uns sein kann. Wir lesen in Sprüche 4, 23, ist da irgendwie eine andere Übersetzung, ich lese mal hier vor. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wenn ich mir diese Bibelstelle durchlese und ich da so drüber nachdenke, was Gott uns, was Gott mir mit diesem Bibelvers sagen möchte, dann verstehe ich das so, dieses mehr als alles andere verstehe ich, wie es gibt nichts Wichtigeres im Leben. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass wir unser Herz behüten und dass wir unser Herz beschützen. Wieso sollen wir das tun? Warum ist das wichtig? Wenn wir da in dem Bibeltext lesen, von ihm geht das Leben aus. Das Leben ist ja das Wertvollste, was jeder von uns eigentlich so besitzt. Dann ist für mich die Frage, wieso geht von dem Herzen das Leben aus? Und da lesen wir, oder da kann man in den Urtext reinschauen und sieht dort im Hebräischen stehen, dass das Herz eben das Zentrum unseres Seins ist. In unserem Herzen sind unsere Gefühle, in unserem Herzen wird unser Denken bestimmt, in unserem Herzen wird auch ein Stück weit der Wille geformt. Man liest das immer wieder bei Sportlern, dass sie über sich selbst gesagt haben, ich habe an mich geglaubt, ich habe an diese Chance geglaubt, die ich hatte. Und diese Chance, an die ich geglaubt habe, weil ich in meinem Herzen irgendwie diese Motivation hatte, die hat mich über mich hinauswachsen lassen. Also man liest es immer wieder, dass eigentlich Außenseiter im Sport am Ende die sind, die den Sieg erringen, weil sie eben, ja, so durch ihr Herzen, durch diese Willenskraft einfach dorthin geführt worden sind zu dem Sieg. Und aus unserem Herzen wird auch all das bestimmt und aus unserem Herzen kommt auch all das, was wir letztendlich tun. Ich sehe das immer wieder bei mir auf der Arbeit. Wir haben ja auch immer wieder so mit Senioren zu tun oder mit Leuten, die relativ am Ende ihres Lebens sind. Und ich setze mich immer mal wieder bei uns ins Service Center mit rein, um einfach so ein bisschen zu wissen, was sind auch die Fragen oder was sind die Dinge, die die Menschen beschäftigen und was sind auch die Fragen, mit denen die Leute zu uns kommen. Und es gibt eigentlich zwei Arten von Senioren und man hört sie schon anhand ihrer Stimme und man hört sie schon anhand von eigentlich dieser Fröhlichkeit, die man so durchs Telefon durchhört. Und das sind zum einen die, wo man so erahnen kann, dass sie ein erfülltes, fröhliches, tolles Leben gehabt haben, weil man einfach so eine gewisse Freude und Dankbarkeit bei ihnen abspürt. Weil man merkt, dass sie total glücklich sind über das, was sie hier so erleben durften, über all die Dinge, die sie so mitgemacht haben und über all das eine große Dankbarkeit da ist. Und auf der anderen Seite sieht man immer wieder Personen, da hört man schon anhand der Stimmlage, dass ein großer Frust da ist, dass sie irgendwie keinen Frieden haben, dass es ihnen total schlecht geht und dass sich dieser Unfriede eigentlich durch das gesamte Leben durchzieht. Die sind meistens sehr ungeduldig am Telefon, werden sehr, sehr schnell laut, aggressiv von der Stimmlage irgendwie her und man merkt sehr, sehr schnell eigentlich, wie es in dem Herzen dieser Person aussieht. Und das, finde ich, ist eigentlich sehr, sehr krass zu sehen, denn wenn ich diesen Bibeltext so lese und dann schaue, was unser Herz ausmacht, dann heißt es ja eigentlich, dass ich auch so ein Stück weit wie ein Bilderbuch bin. Das heißt, wenn es mir irgendwie schlecht geht in meinem Herzen, ich Groll habe, dann zieht sich das so durch die anderen Bereiche in meinem Leben durch, dass eigentlich alle Menschen um mich herum schon relativ schnell merken, der Person geht's gut, die hat Freude in ihrem Herzen oder auch eben nicht. Und ich glaube, dass es deswegen so wichtig ist, dass wir halt eben auf unser Herz aufpassen. Auf was für Dinge passen wir in unserem Leben sonst so auf? Wenn wir mal so schauen, ich glaube, donnerstags wird bei uns der Müll abgeholt. Ich habe noch nie jemanden gesehen von unseren Nachbarn, die den Müll genommen haben und den Müll an die Straße gestellt haben und sich irgendwie so daneben gestellt haben und auf den Müll aufgepasst haben. Warum passt keiner auf seinen Müll auf? Also wird bestimmt auch ein paar Leute geben, die irgendwie Sorgen haben, dass die NSA da irgendwas drin findet oder so, die dann sagen, sie passen trotzdem auf den Müll auf. Aber die meisten von uns würden ja nicht auf ihren Müll aufpassen. Weil das eben Müll ist, weil das wertlos ist für uns, weil es nicht wichtig ist, was dort irgendwo in der Mülltüte drin ist und weil wir diese Dinge nicht mehr brauchen, wir wollen sie ja wegwerfen. Auf der anderen Seite würde jeder von uns sein Fahrrad gut anketten und würde darauf aufpassen, dass dieses Fahrrad eben nicht geklaut wird. Würde das abends wahrscheinlich in den Keller stellen oder wenn man keinen Keller hat, gibt es bei uns auch immer wieder Nachbarn, die sogar ihr Fahrrad mit nach oben schleppen in den dritten, vierten Stock, damit einfach ihr tolles neues Fahrrad nicht geklaut wird. Und ich denke, dass wir genauso anfangen müssen, auf unser Herz aufzupassen. Wir müssen aufpassen, mit was für Dingen umgeben wir uns, mit was füllen wir unser Herz. Wir müssen aufpassen, mit was für Dinge, die auch sonst oft harmlos erscheinen, sowas wie Musik oder Film oder Bücher oder auch die Stimmung, die wir immer wieder einfach in Gruppen vielleicht miterleben, mit was füllen wir uns da? Denn die Dinge, die wir in uns aufnehmen, die lassen eben auch unser Herz dann wieder irgendwie überfließen. Es steht ja auch in Lukas 6, Vers 45, dein Mund geht über von dem, dein Herz voll ist. Das heißt, wenn wir uns füllen mit guten Dingen, wenn wir uns füllen mit Freude, wenn wir uns füllen mit einer Dankbarkeit über das, was Gott uns in unserem Leben geschenkt hat, dann geben wir diese Dankbarkeit wieder weiter. Dann werden wir motivierend reden, dann werden wir dankbar reden, dann werden wir freundlich sein und genauso eben halt auch umgekehrt. Wie bewahre ich jetzt mein Herz? In Philipper 4, die Verse 6 bis 7 steht, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als all unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird euer Herz und eure Gedanken im Glauben an Jesus bewahren. Also wir sollen uns um nichts sorgen, sondern dafür beten. Gebet ist ja ganz oft irgendwie der Schlüssel für alle möglichen Dinge. Und doch fällt es mir persönlich immer wieder schwer, viel zu beten. Nach 2, 3 Minuten, spätestens nach 5, 6, wird einem schon oft irgendwie, ja nicht langweilig, aber herausfordernd. Ne? Man sitzt da und überlegt sich, wofür kann ich noch beten? Was gibt's da denn noch so? Und da fällt einem oft nicht so viel ein. Aber es ist wieder ein Schlüssel dafür, wie wir unser Herz bewahren können. Und ich glaube, der zweite Schlüssel, der hier ganz groß drin steht, ist der Dank. Ich glaube, wenn wir uns immer wieder überlegen, wofür können wir dankbar sein in unserem Leben? Was sind Dinge, die einfach toll laufen? Was sind Dinge, die wir vielleicht geschenkt bekommen haben, ohne groß etwas dafür zu tun? So vieles, was ich in meinem Leben schon erlebt habe, war ja wirklich pure Gnade, war ja wirklich geschenkt von meinen Eltern, war geschenkt von den Leuten, die an mich geglaubt haben, an meinen Chef zum Beispiel, der mir die Arbeitsstelle gegeben hat, wo ich bestimmt nicht der Bestqualifizierteste dafür gewesen bin, wo es andere gibt, die deutlich besser bestimmt gewesen wären. Aber das sind alles so Dinge, wofür ich dankbar sein kann, aber die nach paar Monaten, die nach paar Jahren oftmals für uns so selbstverständlich werden, die wir einfach so beiseite packen. Und ich glaube, dieser Schlüssel zu einem dankbaren Herz ist, sich diese Dinge immer wieder so in den Vordergrund zu rufen und immer wieder diese Dinge auch auszusprechen. Zum einen voreinander, dass wir eben dem anderen irgendwie sagen, wofür ich dankbar bin in der Woche, oder halt eben auch im Gebet Gott das Ganze bringen, eine gewisse Dankbarkeit, diese Dankbarkeit mit in unseren Gebetsalltag mit einzubauen. So oft sind wir ja irgendwie mit unseren Fürbitten da, mit den Dingen da bei Gott, die wir brauchen, die uns so beschäftigen, aber Dank hat oft nur einen ganz, ganz kleinen Teil in unserem Gebet. Und ich wünsche mir das für mich persönlich, dass ich Dank viel, viel größer werden lasse in meinem Gebet. Ich wünsche mir, dass, wenn wir bei Impact zum Beispiel, wir haben immer so eine, in der kleinen Gruppenzeit eine Runde, wie unsere Woche war, dass ich mehr den Fokus auf die Dinge lege, die cool gelaufen sind in der Woche. Ganz oft ist der Fokus eher auf dem da, was ist herausfordernd gewesen, was war vielleicht schwierig. Und dieser Fokus, wofür bin ich dankbar, verliert einfach so an Gewicht. Und es gibt so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Ich glaube, wenn ihr euch den Tag gestern anschaut oder die Woche, die ihr jetzt so erlebt habt, dann gibt es bestimmt 5, 6, 7, 8, 9 Dinge, wo ihr sagen könnt, das war richtig toll, das hat gut getan, da bin ich dankbar für. Da hat mich Leute vielleicht ermutigt auf der Arbeit, da haben mich Leute in der Gemeinde ermutigt und ich habe mich dadurch getraut, die nächsten Schritte auch im Leben zu gehen. Und ich wünsche mir das für uns, dass wir das als Impactler mehr und mehr so zum Teil bei uns machen. Und ich denke, dass das auch was ist, was ihr in euren Hauskreisen und auch in euren Zweierschaften vielleicht mehr an Gewicht geben könnt. Also, dass ihr sagt, bevor ihr ins Gebet startet oder bevor ihr für die Dinge betet, wo ihr alles Wünsche habt, geht ihr einmal in euch und erzählt dem Gegenüber oder erzählt im Hauskreis bei einer kurzen Runde, was cool gewesen ist diese Woche, was gut gelaufen ist. Und das Coole daran ist auch, dass wir eben Gott sagen können, was wir brauchen. Und bei Gott ist es so, Gott wird nicht alles erfüllen, was wir brauchen. Aber ich glaube, so lese ich es in dem Bibelvers, Gott wird uns einen Frieden über das schenken, was wir eben nicht brauchen. Er wird uns das geben, was wir brauchen, aber den Frieden über die Dinge schenken, die wir nicht brauchen. Sodass dieses Loch, was vielleicht manchmal da ist, wo wir uns wünschen, dass das gestopft wird, einfach mit einem Frieden ausgefüllt wird. Wir als Gemeinde in den Zweierschaften bei Impact im Hauskreis sind nicht die Wünscheerfüller des anderen. Ich glaube, das ist auch oft da. Dieser Gedanke, dass man das Gefühl hat, mir geht es jetzt gerade nicht gut und die anderen müssen das irgendwo ausfüllen. Oder mir geht es jetzt gerade nicht gut und ich brauche Unterstützung. Wir wollen einander unterstützen, aber das Coole ist, dass Gott dieser Wünscheerfüller für uns sein möchte. Das heißt, wir dürfen mit unseren Wünschen zu ihm kommen und wir sollen zu ihm kommen und das sollen wir auch gemeinsam machen, diese Wünsche des anderen auch vor Gott bringen und Gott wird uns das geben, was wir brauchen. Gott wird das ausfüllen, was wir brauchen. Und ich denke, dass dieser Weg hin zu einem dankbaren Herz ein Weg dahin ist, eine engere Gemeinschaft, eine engere Familie hier auch in der Gemeinde zu sein. Denn wenn mehr Dankbarkeit da ist, dann ist man auch viel offener dafür, auf Leute zuzugehen. Dann ist vielleicht für andere Leute das auch nicht so, dass die das Gefühl haben, Mensch, auf die Person kann ich gar nicht zugehen, die guckt vielleicht gerade so böse oder traurig, da traue ich mich gar nicht hin. Sondern wenn wir diese Dankbarkeit in unserem Herzen tragen und die aus uns rausfließt, dann hat das auch wieder eine Wechselwirkung für die anderen, dass die es eben wahrnehmen und viel mehr das Gefühl haben, auch zu den Personen hinzugehen und auf die Personen zuzugehen. Und ich glaube, dass es an unserer Stelle ist, uns dort auch vorzunehmen, die nächsten Schritte zu gehen. Gerade auch eine Herzlichkeit innerhalb der Familie zu haben für neue Leute. Diese Herzlichkeit dazu haben, zu sagen, ich freue mich total, dass wir heute Gäste haben bei uns in der Gemeinde. Ich sehe ein paar neue Leute und es ist echt cool, dass ihr da seid. Und es ist total schön, dass ihr heute Morgen bei uns seid. Und ich wünsche mir das, dass wir nachher einfach auch auf die neuen Leute zugehen, sie willkommen heißen, dass wir sie auf einen Kaffee einladen gemeinsam, dass wir sie abholen dort, wo sie stehen und ihnen vielleicht auch ein bisschen erklären, wer wir sind und was wir hier so machen und einfach mal hören, wer sie sind und was sie hier so herverschlagen hat. Und das ist was, wo ich sagen muss, das leben wir wirklich sehr, sehr cool bei Impact. Wir haben im letzten halben Jahr einen sehr, sehr großen Sprung nach vorne gemacht, wo sich Leute getraut haben, neue Leute mitzubringen, was richtig cool ist. Und das Tolle ist, dass dieser Mut belohnt worden ist, durch eine Offenheit, diese neuen Leute auch zu integrieren in unsere Gruppe. Ich glaube, wenn man jetzt so auf unsere Gruppe schaut, würde man nicht mehr schnell merken, wer sind die neuen Leute, die vielleicht erst ein paar Monate dabei sind, sondern man sieht eigentlich innerhalb unserer Gruppe überhaupt keinen Unterschied mehr, weil das so eine familiäre Atmosphäre bei uns ist, wo jeder irgendwo so herzlich willkommen ist und aufgenommen wurde und eben auch jeder wie selbstverständlich schon heute irgendwo seinen Teil auch ausfüllt hier im Gottesdienst. Und das wünsche ich mir einfach für uns noch viel, viel mehr, dass wir bei Impact, dass wir auch in der Gemeinde diese Offenheit haben für neue Leute, dass wir aber auch die Leute, die schon seit Jahren dabei sind, einfach wahrnehmen und schauen, was sie brauchen, wo wir sie abholen können und mitnehmen können. Ich bete noch für uns. Vater, ich danke dir so dafür, dass du uns liebst. Ich danke dir dafür, dass du uns zusammengestellt hast hier in der Gemeinde. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier in der Gemeinde und du siehst jeden Einzelnen an. Du siehst das Herz von jedem Einzelnen, Vater. Ich danke dir so dafür, den Weg, den du mit jedem Einzelnen gegangen bist. Und Vater, du siehst auch die Dinge, die jeder Einzelne irgendwie so mitbringt, die Dinge aus der Vergangenheit. Und Heiliger Geist, ich möchte dich so dafür bitten, dass du jeden Einzelnen so an dem Ort, an dem Punkt, wo er gerade steht, berührst. Ich möchte dich bitten, dass deine Liebe fließt, dass jeder Einzelne dich spürt und erlebt, Vater. Ich möchte dich so dafür bitten, dass jeder von uns wirklich tief in seinem Herzen begreift, dass du uns unendlich doll liebst, dass wir da nichts dazu tun können und dass du der an einer krassen Aktion damals so uns gerettet hast und deinen Sohn auf die Erde geschickt hast. Und Vater, ich bitte dich so dafür, dass dieses Wort Familie hier innerhalb der Gemeinde einfach mehr und mehr Gestalt annimmt, dass das nicht nur eine leere Hülle irgendwo so ist, sondern dass wir uns wirklich als Familie bezeichnen können. Möchte ich so dafür bitten, dass wir auf unser Herz achten, dass du uns hilfst, unter der Woche auf unser Herz zu achten, dass wir einen Unterschied machen dürfen auf der Arbeit, der Uni, in der Schule. Möchte ich so dafür bitten, dass wir wirklich als Christen Leute sein dürfen, die andere so nehmen, wie sie sind und ja, so mit ihnen gehen, da, wo sie gerade stehen. Und danke dir so dafür, dass wir ja wissen dürfen, dass dein Heiliger Geist uns führt und leitet und einfach so einen guten Weg für uns hat. Danke auch für den Weg, den du mit jedem von uns so gegangen bist und wo wir einfach so zurückschauen dürfen, auch für das, was du einfach schon in unserem Leben so bewirkt hast, Vater. Amen.